Bully, der Eishockey-Podcast.
Bully, der Eishockey-Podcast. Wir begrüßen euch zu dieser neuen Episode. Wir schauen in die beste Liga der Welt und das machen wir natürlich zusammen mit den Hockey Marshals. Servus und hallo an Ralf. Grüß dich.
Hallo, schönen guten Abend.
Marco ist beim nächsten Mal wieder dabei. Das heißt, heute mit uns zwei wieder, so wie bei der Saisonvorschau, Ralf. Wie geht's dir? Und wir haben ja schon das letzte Mal so ein bisschen festgestellt, irgendwie so die Euphorie ist noch nicht da für die NHL. Hat sich's geändert bei dir?
Ja, schon durchaus ein wenig. Der Saisonstart meines Teams war ganz gut. Ich habe tatsächlich die letzten 2-3 Jahre auf NHL-TV verzichtet, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Und jetzt ist es ja bei The Zone und da habe ich das mir mal gegönnt. Und ja, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Die App ist nicht besonders gut strukturiert, aber Hauptsache, man kann gucken, wenn abends Eishockey läuft, wenn es nicht gerade geblackoutet ist. Weiß, was ich meine. Nee, genau, aber dann.
Wenn es auf Sky läuft, kann, ja.
Genau, genau. Dann hat man halt die Möglichkeit, mal ein bisschen mehr zu gucken als vorher. Deswegen, ich habe meiner Meinung nach relativ viel bisher mitbekommen von der, von der Saison im Vergleich zu den letzten Jahren, weil, ja, ich glaube, das ist oft so. Das ist wie wenn auf eine Feier. Man sagt ja immer, Silvester ist die überbewertetste Feier des Jahres, weil alle freuen sich drauf und dann ist es eigentlich auch nur eine ganz normale Feier. Und mal, jeder kennt diesen Abend, wo man sagt, boah, eigentlich habe ich gar keine Lust heute. Ja, und dann wird es meistens der beste Abend des Jahres. Vielleicht war es bei mir so. Ich hatte nicht wirklich so den Hype auf die Saison und jo, jetzt gucke ich dann doch irgendwie viel und mehr. Und gut, wenn das eigene Team so startet, dann macht es natürlich auch ein bisschen mehr Spaß. Dazu haben die in dieser Saison unnormal viele Abendspiele. Die haben manchmal in der Saison, glaube ich, 4 oder 5. Ich glaube, die hatten bis jetzt schon 4 oder 5. Macht es natürlich einfacher, wenn man abends um 21, 22 Uhr ein Spiel gucken kann.
Ja.
Oder nach der Zeitumstellung haben sie, glaube ich, einmal sonntags um 18 Uhr gespielt. Das war total verrückt. So früh habe ich noch nie ein Spiel geguckt von denen. von daher bin ich zufrieden, gehen ja gleich nochmal so auf die einzelnen Sachen ein, aber so rundherum würde ich sagen, bin ich zufrieden. Und wie geht's dir?
Ja, tatsächlich ähnlich, also klar, Vorfreude ist immer irgendwie auf die neue NHL-Saison da, auch bei mir. War halt jetzt die letzten Wochen noch so, dass bei meinem anderen Sport, bei Baseball, also in der MLB, die Toronto Blue Jays ganz gut performt haben. Über die World Series möchte ich jetzt nicht sprechen, also zumindest nicht über das Spiel 7 oder beziehungsweise das 9. Inning da. Deswegen war es ja auch oft so, meine ich zumindest, dass die Leafs die Spiele ein bisschen verschoben haben, dass die Leute halt beide Spiele sehen konnten. Teilweise in der Scotiabank Arena in Toronto konnte man dann auch nach den Spielen dann die Partien sehen. Deswegen, klar, einiges gesehen, aber ja, wir haben ja auch im Vorgespräch schon so festgestellt, wir sprechen ja auch im Podcast hier auch so ein bisschen über die Themen, die diese Liga so zu bieten hat, und das ist ja schon so, dass man da immer irgendwie über was sprechen kann. Und uns ist aufgefallen, dass tatsächlich in dem ersten Monat NHL, so jetzt mal auch abseits des Eises, gar nicht so viel passiert ist, wo wir jetzt drüber sprechen können. Einen Punkt haben wir. Aber insgesamt, so die Storys sind noch ausgeblieben, so die großen, oder?
Ja, bisher, klar, es gab ein paar Vertragsverlängerungen oder ja, grundsätzliche Themen, die man jetzt so im Tagesgeschäft vielleicht abfrühstückt. Aber es ist jetzt nichts irgendwo Außergewöhnliches passiert, wo ich jetzt sagen würde, da müssen wir drüber sprechen, ja. Sei es im Positiven wie im Negativen. Lustigerweise, aber bevor wir da gleich ganz weg von sind, von der World Series, du hattest gesagt, die Spiele wurden irgendwie angepasst. Macht ja auch vollkommen
Meine
Sinn.
Ich, ja.
Aber ich habe tatsächlich, jetzt wo du es sagst, ich weiß leider, im Kanadischen weiß ich nicht mehr. Ich glaube, in Edmonton war es. Die haben gespielt. Ich kann mich auch täuschen. Es war auf jeden Fall im Kanadischen.
Ja,
und auf einmal hat das ganze Stadion oder die ganze Halle gejubelt. Und die Kommentatoren wussten es natürlich, aber wenn man das Spiel guckt, denkt man sich, hä, was ist denn hier los? Die haben halt das Ergebnis oder aus dem Spiel bekommen. Und zeitgleich hat aber auch LA gespielt und die haben ja natürlich gejubelt, als die Dodgers dann das Spiel gewonnen haben oder
Homerun
gemacht haben, was auch immer. Auf jeden Fall ist immer lustig, wenn man auf einmal einen Jubel hört und das hat überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Und wenn man dann nicht zufällig die Kommentatoren hätten, die einen darauf hinweisen, warum das Ganze passiert. Das ist mir nur gerade eingefallen, als du das ausgesprochen hast.
Ja.
Nee, aber ansonsten, ja, keine großen Themen. Es gab ein paar Milestones. Kadri hatte sein 1000. Spiel. Brent Burns, glaube ich, 1500. Spiel. Sowas halt. Aber das ist ja jetzt nichts, was wir großartig thematisieren, weil passiert ja dann doch regelmäßiger solche Sachen. Aber ist ja auch, ne, wenn man so an ein, zwei Themen vom letzten Jahr erinnert, ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir gar nichts zu besprechen haben, weil dann ist auch nichts Schlimmes passiert.
Ja, das stimmt. Ja, also wie gesagt, ich meine, dass sie die Spielzeit ein bisschen angepasst haben, dass eben Fans beides schauen konnten. Aber ich kann mich an das tatsächlich erinnern, dass da auch einige Videos auf Social Media gegeben hat, in dem halt einfach jubelnde Hallen zu hören war und das Spiel einfach fortgeschritten ist. Das war ganz, ganz witzig. Ja, ein Thema haben wir, beziehungsweise auch auf Social Media ist es rumgegangen, hast du ja bestimmt gesehen und das freut uns in Deutschland natürlich, wenn wir Einblicke bekommen, einerseits natürlich in Kabinenansprachen, auf der anderen Seite ist es natürlich cool, wenn wir Marco Sturm mal hören, der eine etwas, wie sage ich es jetzt vorsichtig, kraftvollere Ansage an sein Team hatte, hast du auch gesehen, ne?
Ja, durchaus, so kennt man ihn ja gar nicht, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Er wirkt ja immer wie so einen ganz netten, aber als Coach muss man das, glaube ich, machen. Ich finde es immer ein bisschen erschreckend. Andererseits sind wir ja auch ein bisschen darauf angewiesen, auf solche Szenen aus den Kabinen. Man kennt es von den, ob es damals hier Road to Winter Classic war oder jetzt diese Amazon Prime-Serie, Face of NHL, glaube ich, da sind sie ja dauernd immer in den Kabinen. Und man weiß es ja auch, dass es so ist in Amerika, dass die Spieler auch einfach vorm Duschen interviewt werden und solche Geschichten. Aber wenn man das dann immer sieht, dann finde ich es immer irgendwie seltsam, wenn man bei so einer Kabinenansprache dabei ist und dass das nicht unterbunden wird. Das Einzige, wo es halt wirklich unterbunden wird, ich weiß nicht, ob du diese jetzt, ich glaube, war die zweite Staffel von diesem Face-Off, und wenn es dann in den Playoffs geht und das Team ist richtig, ja, sagen wir mal, unter die Räder gekommen oder sonst was, dann sagen sie halt, komm raus hier, ne? Dann muss das Kamerateam auch raus. Aber ansonsten sind die halt wirklich dabei und ich finde es irgendwie immer komisch. Ich stelle mir so vor, oder ich denke mir, ich bin kein Coach, werde ich auch nie einer sein, aber dass, wenn man dann weiß, ich halte hier gerade eine Ansprache und will das Team motivieren und hinter mir, anderthalb Meter hinter mir steht ein Kamerateam, wird mich irgendwie, ich weiß nicht, ganz komisch. Ich weiß nicht, ob du verstehst, worauf ich hinaus will.
Ja, absolut.
Aber irgendwie, weiß ich nicht. Aber an sich, das gilt ja jetzt natürlich für alles, an sich, auf Marco Sturm fand ich eine coole Ansprache. Wie gesagt, so kennt man ihn nicht. Und ich muss ein bisschen zugeben, ich war heute Morgen oder gestern, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, überrascht, wie gut die Bruins sind.
Ja.
Colorado hat eine Niederlage nach 60 Minuten und die war bei den Bruins. Und ich weiß auch, die Bruins waren echt nicht gut. Die waren in der Zeit nicht gut, die waren auch in dem Spiel nicht besonders gut, haben aber trotzdem gewonnen. Und dann gucke ich auf die Tabelle und die haben einfach sechs Spiele hintereinander gewonnen.
Ja.
Und da habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Und das muss man dem guten Herrn ja dann auch mal irgendwo zugute schreiben, weil das Team ist jetzt nicht gerade so besetzt, dass man sagt, die gehören nach oben. Also starke Leistung bisher. Ich glaube tatsächlich, was man so hört, ist man auch sehr zufrieden mit ihm.
Ja, ich glaube, wir steigen dann einfach mit diesem Thema auch direkt in die Division ein, weil ich glaube, das können wir heute auch über die gesamte Aufnahme ein bisschen so diesen Titel drüber schreiben. Sehr viele Überraschungen. Klar, es sind jetzt 16, 17 Spiele gespielt. Und wenn man unsere Vorhersagen so ein bisschen noch in Erinnerung hat, ist es auch am Anfang zumindest der Saison, also man muss ja wie gesagt ein bisschen vorsichtig sein, sind ja doch einige Sachen anders gekommen. Ich würde sagen, wir schauen in die Atlantic. Und da hast du schon gesagt, Boston Bruins auf Platz 2 mit 20 Punkten haben gerade eine Streak von 6 Siegen. 7-3-0, so rum ist es, ja, aus den letzten 10.
Ja.
Ja, Boston, also ist es der Marco-Sturm-Effekt, kann man das so sagen? Also mich freut es natürlich für ihn. Als Toronto-Fan bin ich natürlich, was Boston betrifft, immer ein bisschen vorsichtig, sage ich jetzt mal.
Ich habe eingangs noch gesagt, dass ich relativ viel Hockey bisher geguckt habe. Aber von den Bruins habe ich wirklich, wirklich, wirklich fast nichts gesehen. Deswegen war ich auch so überrascht, dass die so gut sind. Mhm. Weil das Team für mich dieses Jahr auch einfach überhaupt nicht mitspielt. Die haben natürlich noch ihre Spieler, ne? Swayman im Tor ist jetzt nicht ideal gestartet, behaupte ich. Aber so allein, dass du einen Pastanak da vorne drin hast.
Ja.
Also es ist ja nicht so, als wäre es jetzt eine Truppe, wo du sagst, da geht gar nichts. Aber nichtsdestotrotz hatte ich sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Und dann habe ich sie halt in der Phase am Anfang der Saison, Colorado hat schon zweimal gegen die gespielt, auch nicht stark wahrgenommen. Und jetzt stehen die auf einmal oben. Also da muss ich leider sagen, da muss ich mich ein bisschen mit dem Thema erstmal wieder auseinandersetzen, weil die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Aber ob es jetzt, es muss ja am guten Coaching liegen, dass zeigen andere Beispiele, auf die wir vielleicht gleich auch noch zu sprechen kommen. Mhm. Ja, mal schauen, wo es hingeht. Du hast gesagt, 16 Spiele, das können wir auch jetzt eingangs schon mal sagen. Man sagt, in der NHL ist immer so, was so ein bisschen in den Medien herrscht, ist American Thanksgiving. So, wenn da kann man so mal gucken, wo man steht. Das ist in gut 2 Wochen. Mhm. Damit die Leute halt ungefähr wissen, wo, wann das stattfindet, weil weiß man jetzt nicht zwingend. Ich weiß es tatsächlich auch nur, weil an dem Abend Football ist. Sonst wüsste ich es auch nicht. Das heißt, wir haben noch so noch eine gute 5, 6, 7 Spiele pro Team und dann können wir mal gucken, in welche Richtung es geht. Mhm. Aber allein diese Winning Streak ist jetzt schon beachtlich. Hätte ich nicht gedacht. Chapeau. Aber die Division ist für mich generell, wenn wir jetzt schon mal da sind, irgendwie bunt gemischt und noch überhaupt keine Struktur erkennbar. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass Buffalo wieder ganz unten steht.
Ja, das ist tatsächlich die nicht so schöne Konstante. Also, wenn man jetzt mal aus Sabres Sicht spricht, ne?
Ja, aber wenn man sich anguckt, wer auf 6 und 7 steht, ist das auch nicht unbedingt, was man erwartet, dass mit Toronto und Florida die beiden, also der Back-to-Back-Champion an vorletzter Stelle und Toronto einen da drüber. Da kannst du ja jetzt ein bisschen mehr zu sagen. Aber ich habe tatsächlich, gibt es ja in der NHL immer diese ganzen der Statistiken und Grafiken gibt es ja für den US-Sport sowieso. Da kann man ja den ganzen Tag drüber philosophieren. Aber da gibt es halt diese prozentuale Chance, die Playoffs zu erreichen.
Ja, genau.
Und die Leafs sind aktuell so niedrig mit dem Prozentsatz wie seit Jahren nicht mehr. Also die stehen irgendwo bei 48% Chance. Es gibt ja verschiedene Modelle, aber das war eines der Modelle, das habe ich vorhin gelesen. So niedrig standen die Leafs noch nie so übertrieben, also lange, seit Ewigkeiten nicht, was die Chancen auf die Playoffs angeht. Und da möchte ich dich dann halt jetzt erstmal ins Boot holen. Ich habe auch einen guten Freund, der ist Maple Leafs-Fan, mit dem habe ich letztens so geschrieben. Er meinte, da ist keine Struktur erkennbar. Das ist Kraut und Rüben. Da geht keiner vorne weg. Du hast keinen richtigen Spielmacher in dem Sinne. Schräg-Schräg-Mana-Situation. Man weiß es ja nicht. Aber wie bewertest du das denn? Weil der Saisonstart war ja alles andere als zufriedenstellend.
Ja, also ich kann es mir tatsächlich nur so erklären, dass die Leafs-Spieler auch alle mit den Blue Jays-Playoffs beschäftigt waren, weil auf der einen Seite natürlich, jetzt mal Spaß beiseite, auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, ich erkenne da auch bisher nichts, also von dem Craig Berube-Hockey, das man letztes Jahr schon relativ schnell auch gesehen hat, ist Toronto sehr weit weg, finde ich. Auch wenn man sich die Ergebnisse anschaut, das ist alles sehr durchwachsen. Jetzt kürzlich halt auch die Back-to-Back-Niederlagen gegen Boston und gegen Carolina zu Hause. 10 Tore kassiert in den 2 Spielen. Ja, also es läuft alles irgendwie nicht so ganz zusammen. Ich habe heute eine Statistik gelesen, Chris Tanev ist ja verletzt und wie viele Schüsse die Leafs in der Zeit auch zugelassen haben. In seiner Abwesenheit ist er bekannt als jemand, der sich immer in Schüsse auch reinwirft und blockt. Und die Zahlen sahen jetzt auch nicht so gut aus. Also ich bin tatsächlich auch mit sehr, sehr viel Fragezeichen hier in diese Aufnahme gekommen. Diese niedrige Prozentanzahl oder beziehungsweise die Vorhersage mit den Playoffs, das wundert mich jetzt nicht. Auf der anderen Seite werden wir wahrscheinlich immer noch oder auch öfter sagen, 16 Spiele ja, haben die Leafs zum Zeitpunkt der Aufnahme gespielt. Wir nehmen im Übrigen Montagabend auf, dass die HörerInnen wissen, welchen Stand wir haben. Sind nicht alles schlecht. Also Nylander performt tatsächlich wieder, aber das ist tatsächlich auch für mich der einzige Spieler, der so irgendwie gerade so dieses Format der letzten Jahre hat. Das ist sehr, sehr schwierig, auch wenn man sich überlegt, Matthews letztes Jahr ja auch ein paar Spiele raus mit einer Verletzung. Ich weiß tatsächlich nicht, ob die noch mit irgendwie reinspielt. Es ist also auch da sehr, sehr viele Fragezeichen, ja, bei Toronto.
Weiß man halt nie, ob ein Spieler vielleicht noch so ein bisschen damit zu kämpfen hat. Ja, schwierig. Tatsächlich, wenn ich mir so die Tabelle bei Toronto angucke, fällt halt auf, dass sie von 16 Spielen bislang 12 Heimspiele hatten.
Ja.
Und erst 4 auswärts. Das ist ja eine ganz, ganz schräge Verteilung, bin ich mal ganz ehrlich. Und ja, von den 8 Siegen haben sie halt 7 zu Hause geholt. Zu Hause auswärts stehen sie 1-3-0.
Ja.
Das heißt, das ist ja so, bei 4 Auswärtsspielen kann man jetzt noch nicht von einer Prognose oder von einem, ich weiß nicht, wie ich sagen soll,
Trend.
Du weißt, was ich meine, Trend genau sprechen, aber man muss dann jetzt auch mal gucken. Man hat halt jetzt wahrscheinlich, ich habe den Spielplan nicht vor Augen, aber die werden ja logischerweise nun einige Auswärtsspiele haben oder Roadtrips haben. Muss man halt auswärts das Ruder rumreißen, weil.
Ja. Ja, also wie gesagt, es sind halt super viele Fragezeichen, wenn wir auf die Scorer schauen. Wie gesagt, Nylander ist ganz vorne, Tavares hat eine sehr gute Form, also dem hat der Vertrag, die Vertragsverlängerung, wir haben auch darüber gesprochen gehabt, mit den sehr niedrigen Bezügen ganz gut getan. Matthew Nice ist auch wieder, ja, performt ganz gut. Morgan Rielly möchte ich auch noch hervorheben, immer ein bisschen in der Kritik gewesen, jetzt auch die letzten Jahre, finde ich, ist auch stabil in die Saison zumindest gestartet, hat zwar eine -4, aber schaut trotzdem tatsächlich ein bisschen besser aus als die letzten Jahre. Ja, es sind halt Anfangsprognosen, ne? Da muss man ein bisschen aufpassen, aber fest steht, so wie du gesagt hast, der Spielplan ist schon ein bisschen komisch, aber Mai, ich sag mal, da muss man halt mit zurechtkommen. Wenn ich jetzt mal nach vorne blick, ja, es sind einige Auswärtsspiele, klar. Da hat man jetzt 1, 2, 3, 4 im Ende November. Geht auch bis in den Dezember rein, 5, 6. Da sind dann halt so Spiele wie in Florida, in Carolina, in Pittsburgh dabei, in Washington, Columbus. Ja, also ich glaube, dieser Zeitpunkt, den du da genannt hast mit Thanksgiving, ich kenne die Statistiken auch tatsächlich und die sind ja tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ob du da eine Auswertung hast, aber die sind relativ akkurat, ne?
Wie meinst du mit den American Thanksgiving?
Ja, genau, also wo die Teams stehen zu dem Zeitpunkt.
Ja, das ist irgendwie, ich habe es jetzt nicht parat, es ist mir auch gerade nur, weil wir immer diese 16, 17 Spiele, deswegen ist mir das eingefallen. Ich weiß es jetzt tatsächlich nicht, aber Fakt ist, Teams, die am American Thanksgiving in den Playoffs sind, haben eine so prozentige Chance, da reinzukommen, genau. Weil irgendwo ist das halt immer dann ungefähr, ja, ich will nicht sagen ein Viertel, so irgendwo zwischen einem Viertel und einem Drittel der Saison gespielt. Das ist dann halt irgendwo dann schon ein bisschen, dann ist schon ein bisschen der Trend.
Ja, da ist erkennbar. Ja,
aber ja, im Zweifel, Scoren tun sie ganz gut. hast schon die drei Spieler erwähnt, die in der Scorerliste auch relativ weit oben zu finden sind. Nylander meiner Meinung nach nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, würde ich behaupten.
Ja.
Ja, Goaltending scheint jetzt nicht überragend.
Ja.
Aber
auch das ist so die Position, wo ich mir in Toronto tatsächlich auf lange Sicht gesehen zumindest nicht so viele Sorgen mache, wenn alle verletzungsfrei bleiben, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ja. Ja. Ich würde sagen, dann schauen wir zu Montreal, oder? Also, die hatten wir auch zumindest bei der letzten Aufnahme nicht so ganz auf dem Zettel. Wenn wir zu Cole Caulfield schauen, 15 Spiele gespielt, 12 Tore, 6 Assists. Ist in einer guten, ja, wie sagt man, guten Gemeinschaft quasi bei den Torschützen. Ist nur 2 Tore hinter Nathan MacKinnon, den du ganz gut kennst. Ja, ist absolut ein Faktor bei den Canadiens, oder?
Definitiv. Ja, junge Truppe, haben wir ja schon vorher gesagt. Dass sie so gut gestartet sind, hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Aber machen auch Spaß anzugucken, mich ganz ehrlich. Dazu mit Nick Suzuki, der steht mittlerweile auch bei 20 Punkten. Ein Spieler, der eigentlich so gar nicht wirklich wahrgenommen wird, meiner Meinung nach, ist einer der underratedsten Spieler, so, ja, underratedsten, ja, wenn man davon sprechen kann. Aber du weißt, was ich meine. Den hat man nicht so wirklich auf dem Schirm. Ja, der ist nicht so im Fokus. Der ist nicht so da, der macht sein Ding, aber ja, auf jeden Fall, ja, ich find's krass, ich bin gespannt, wie es weitergeht. 6-2-2 in den letzten 10 Spielen, zu Hause gut, auswärts gut, also da kann man eigentlich von einem extrem gelungenen Saisonstart reden. Wir hatten schon gesagt, Demidov, Lane Hudson, das sind so junge Spieler, die machen Spaß, da guckt man gerne zu. Ich muss gerade mal schauen, die haben den Goalie, Jakub Dobes, oder ich weiß nicht, Dobes, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, tut mir leid. Der ist halt der letztes Jahr schon so gut gestartet, der hat auch 6 Siege in 7 Spielen schon. Weil das ist so meiner Meinung nach noch so ein Faktor, weil Montembeau ist für mich kein Starting-Goalie, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob er jetzt den Job auch schon verloren hat. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, letztes Jahr hatte dieser, ja, Dobes.
Ich weiß tatsächlich auch nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Vielleicht wissen es unsere HörerInnen, können sie gerne mal rückmelden, ja.
Der hat letztes Jahr, ich bin mir relativ sicher, er kommt aus Tschechien, also wird er Dobes heißen. Ich glaube, er hat letztes Jahr sein erstes Spiel gemacht in Denver, also in Colorado, und hat da auch richtig, richtig gut gespielt. Und dann dachte ich schon, ja, dann ist so, ne, erstes Spiel, ist ein bisschen Glück dabei. Aber der scheint wirklich ganz gut, gut angefangen zu haben. Hat eine 92er Save Percentage, also, naja, grundsolider Start, würde ich sagen. Da kann man nicht viel zu sagen. Ich bin mal gespannt, ob sie es halten können. Aber ja, macht Spaß. Und das sind ja, ich hatte ja letztes Mal schon gesagt, das sind so die Teams, diese jungen Teams. Mittlerweile sind sie alle gar nicht mehr so jung, oder sind das Teamdurchschnitt, der Teamdurchschnitt ist gar nicht so jung. Ich meine, Montreal, yeah. Ottawa, Detroit, Buffalo, das waren immer so die 4 Teams. Das zieht sich seit Jahren, die wir so mal ein bisschen beäugeln. Und ja, ist schön, dass die jetzt mal so langsam in die Potte kommen. Und im Endeffekt, du hast mit Florida, Toronto immer noch Teams, die extrem stark sind. Und Tampa Bay habe ich jetzt letztens gesehen, die sind auch, die hatten auch eine Siegesserie, auch ein bockstarker Gegner gewesen letzte Woche gegen Colorado. Du hast die Teams, die etabliert sind, sind auch weiterhin da. Aber du merkst so, es kommt so ein kleiner Wechsel. Es wird so langsam, aber sicher kommen die Teams wie Ottawa. Das war letztes Jahr schon ein bisschen mehr. Die sind dieses Jahr auch schon wieder an dritter Stelle bisher. Montreal, ja, Buffalo sprechen wir jetzt mal nicht drüber. Detroit ist eigentlich auch immer ganz gut. Die haben auch immer eine gute Serie. Jetzt haben sie mal 3-mal hintereinander verloren. Aber die hatten auch schon ihre Siegesserie. Das ist eine sehr interessante Division. Da ist so ein bisschen alles dabei und wild durcheinander gemischt.
Ja, in Ottawa hast du ja schon gesagt, da haben wir natürlich auch mal ein bisschen Auge drauf. Natürlich neben Detroit mit Moritz Seider auch auf Tim Stützle, der auch gute Zahlen liefert, 16 Spiele, 16 Punkte bisher, auch 8 und 8, also 8 Tore, 8 Assists. Auch da scheint es zu laufen und wie du schon sagst, es wischt sich sehr durch. Also ich bin sehr gespannt. Wir haben ja schon festgestellt in der letzten Aufnahme, Atlantic sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Werden wir sehen, ob sich das so durchzieht. Also Überraschungspotenzial ist, glaube ich, in der Atlantic sehr viel da.
Ja, definitiv. Also eigentlich ist alles bisher so eine leichte Überraschung. Und es tut mir leid, außer Buffalo ganz unten, dass ich krieg's nicht in meinen Kopf rein. Ist alles ja irgendwie, kann alles. Das ist das Schöne. Und das ist ja das Schöne an dem Sport generell. Wir haben auch gleich wieder eine Division oder ja, vielleicht sogar zwei, wenn wir da detailliert drauf eingehen. Im Westen, da ist es alles eigentlich nur eine. Da ist es dann schon wieder so relativ festgefahren, will ich fast sagen. Aber hier ist wirklich alles offen. Und das ist ja auch das, was eigentlich den Sport ein bisschen ausmacht. Oder die Liga. Ich bin gespannt, wenn wir den nächsten Podcast abdrehen, wo wir da in der Division stehen. Da kann es schon wieder ganz anders aussehen.
Wahrscheinlich. Und man muss ja sagen, auch punktemäßig kann ja auch sehr viel passieren. Aber jetzt, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme sehr interessant. In der Metropolitan, wolltest du noch was zur Atlantik sagen?
Generell zum Osten. Wir waren, ich bin mir nicht sicher, wir haben jetzt teilweise so zwischen 15, 16, 17 Spiele pro Team. Es ist noch nicht lange her, da hatten alle Teams so um die 10, 11 Spiele. Da gab es im Osten kein einziges Team, das unter 500 war. Also 500 heißt quasi Punkt pro Spiel. Also wenn du zwei Spiele hast und zwei Punkte hast, dann hast du 500. Ja. Du weißt, was ich meine. Ist ein bisschen schwer zu erklären.
Punkt aber Percentage, sagt man, glaube ich.
Ja, du hast also kein Team unter 500 gehabt. Also jedes Team hatte als Beispiel 10 Spiele, 10 Punkte, 11 Spiele, 11 Punkte oder halt 10 Spiele, 13 Punkte. Also kein Spiel war unter dieser 500-Marke in der kompletten Conference. Und das ist schon, das war schon krass zu sehen, wie durch die Bank weg gut diese, oder ausgeglichen, gut ist es ja noch nicht mal, aber ausgeglichen diese Conference war zu Beginn. Das fand ich stark. Und das wünscht man sich natürlich über einen längeren Zeitraum. Das Bild wird sich irgendwann ein bisschen kristallisieren, dass es dann wieder gute und schlechte Teams gibt. Aber gerade das fand ich schon sehr bemerkenswert und gab es in der Form, glaube ich, auch noch nicht allzu oft.
Ja, das stimmt, das stimmt. Kann man, glaube ich, so ein bisschen, also jetzt die Statistik nicht, aber die Metropolitan, schauen wir jetzt mal rein, Aussagen, ein bisschen Überraschung, also so Teams wie Pittsburgh, wo wir auch gesagt haben, boah, wissen wir jetzt nicht, auf Platz 3, Jersey, da hattest du ja, glaube ich, auch ein bisschen Fragezeichen, ne? Platz 2, ich glaube, Hurricanes auf Platz 1, das ist die geringste Überraschung da in der Metropolitan, oder?
Ja, denke ich schon.
Oder die kleinste.
Ja. Carolina da oben erwartet man schon. Ansonsten ist tatsächlich bei der Division alles irgendwo. Pittsburgh ist relativ gut gestartet. Das hatte ich so überhaupt nicht mitgerechnet. Aber gut, die haben halt immer noch Crosby, Malkin, Carlson. Mhm.
Aber trotzdem. Das ist
trotzdem
nicht so absehbar gewesen.
Nee, auch hier. Und hier ist tatsächlich, als ich es gerade ausgesprochen hatte, wenn man jetzt mal Buffalo rausnimmt, das ist das einzige Team unter 500.
Ja, stimmt.
In der Metropolitan sind immer noch alle Teams bei 500. Selbst der letzte, Columbus, hat 14 Spiele, 14 Punkte. Es ist schon verrückt. Aber jetzt ist natürlich, haben sich da oben dann Teams mittlerweile abgesetzt. Während das am Anfang noch recht nah beieinander war, ist Carolina jetzt mit 22 Punkten dann doch schon recht weit weg. Was kann man dazu sagen? Wir haben ein Thema, das können wir gleich einmal ansprechen, was in der Division ist. Das betrifft die New York Rangers. Dann bräuchte ich unbedingt mal deine Einschätzung. Aber wenn wir jetzt bei Pittsburgh sind, du hast Malkin mit 21 Punkten, Crosby mit 20 Punkten. Die beiden funktionieren halt auch immer noch, auch im gehobenen Alter. Und wenn das dann klappt, dann kann das Team auch durchaus noch seine Spiele gewinnen. Dass sich das da jetzt über die ganze Saison oben hält, die Prognose wage ich mal zu gehen, glaube ich nicht. Aber was weiß ich schon, ne? Das sind ja auch nur Spekulationen.
Ja. Ja, Rangers.
Ja, also du weißt bestimmt, worauf ich hinaus möchte.
Ja, also ich finde, also bevor wir darüber sprechen, Rangers sind für mich jetzt seit, glaube ich, 2 Jahren, ne? Schon ein bisschen Fragezeichen. Eigentlich so ein richtig gutes Team, ein Team, das sehr gut gebaut ist, sehr gefestigt gebaut ist, das wirklich auch in jedem Mannschaftsteil wirklich auch starke Spieler hat. Und da gab es ja, ich glaube, letzte Saison war es ja, ne, diesen Einbruch auch mittendrin. Und das ist irgendwie nicht so ganz zu erklären für mich. Da müssen halt äußere Gründe irgendwie mit reinspielen. Kann ich mir erklären, ich bin da kein Insider.
Ja.
Ich sehe nur die Rangers sehr gern. Ich war vor ein paar Jahren dort im Garden und die Stimmung ist auch da echt einmalig. Ja. Es ist legendär, in dieser Halle da zu sein. Und es ist sehr, 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 sehr komisch, was da passiert. Also jetzt auch auf Platz 6, 16 Punkte, 16 Spiele. Ist sehr, sehr komisch.
Ja, auch der Trouba-Trade letztes Jahr hatten wir auch schon hier thematisiert. Hat man auch nicht so ganz verstanden. Chris Kreider ist jetzt in Anaheim auch sehr glücklich, behaupte ich. Man hat also irgendwie ein gutes Team, hat es aber irgendwie nicht an den richtigen Stellen erweitert. Jetzt hat man irgendwie ein Team, was ja immer noch gut ist. Du hast ja immer noch Shesterkin im Tor. Quick auch noch ein Backup, der ein sehr, sehr erfahrener, guter Backup ist. Du hast immer noch einen Adam Fox in der Verteidigung und darum gute Spieler. Du hast ja vorne immer noch Panarin und wie sie alle heißen. Aber hier hast du dann halt auch, ich weiß nicht, Kaapo Kakko hatten sie damals schon abgegeben, ja. Der eigentlich extrem hoch und gut, also hoch gedraftet, gut prognostiziert war.
Genau, auch ein wirklich guter Spieler. Also,
ja, aber den hat man dann abgegeben. Lafreniere, würde ich jetzt noch nicht zu früh sagen, aber
ja, hatte seinen Hoch vor ein paar Jahren, auch in den Playoffs, meine ich, ne? Wo man sich jetzt gedacht hat, jetzt ist er angekommen.
Ja, aber so wirklich klappen will es nicht. Diese Saison steht er bei 16 Spielen, 8 Punkten, minus 10. In seiner Karriere insgesamt hat er, steht jetzt bei 396 Spielen und 201 Punkten, also ungefähr ein halber Punkt im Schnitt pro Spiel.
Ja.
Ist jetzt für einen First Pick noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich behaupten. Und
ja, auf jeden Fall.
Das ist halt dann so eine Sache. Ansonsten, dein punktbester Spieler ist Adam Fox mit 11 Punkten.
Ja.
Das ist halt auch so eine Sache. Er ist Verteidiger. Ja, ist okay als Verteidiger, aber wenn er dein punktbester ist, ist es natürlich schlecht.
Ja,
schwierig.
Ja, aber das große Problem bei den Rangers, also auf das wolltest du ja sicherlich hinaus, das einzige Team, das zu Hause noch kein Spiel gewonnen hat.
Ja, ich
Also 7 Spiele, 0-6-1, so muss man sagen.
6 Niederlagen, eine Niederlage nach, ich weiß nicht, Verlängerung oder Overtime oder Penalties, weiß ich tatsächlich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber von den 7 Spielen haben sie 5-0 verloren.
Ja, das kommt noch dazu.
Sie haben 5 von 7 Spielen zu Hause 0 verloren. Ich kann diese Statistik, die habe ich auch, ich hatte das letztens in der Gruppe gepostet. Wenn man das liest, das glaubt man nicht.
Ja. Ja, das ist.
Also, wir reden,
so,
wenn du im Fußball mal 0 verlierst, okay. Wenn du mal dreimal hintereinander 0 verlierst, das ist der Sport, das kann passieren. Dass du im Eishockey 5 von 7 Spielen 0 verlierst, ist schon sehr, 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 sehr selten.
Ja.
Aber das auch noch alles zu Hause vor deinem eigenen Publikum. Stell mal vor, du hast eine Dauerkarte, bist 7-mal da gewesen und hast 5-mal kein Tor gesehen.
Ja.
Ich kann es, wenn ich ausspreche, kann ich es immer noch nicht glauben.
Es ist schwierig, vor allem wenn man sich dann die Auswärtsstatistik anschaut, da sind sie bei 7-1-1, da fragt man sich schon, was da los.
Was ist da los? Also auswärts behaupte ich mit das beste Team und zu Hause das einzige Team, was noch keinen einzigen Heimsieg hat. Also selbst, da kommen wir gleich zu, Calgary und St. Louis haben 2 Heimsiege und die haben einfach keinen. Und wie du sagst, ich war auch schon 2-mal im Garten. Einmal vor langer, langer Zeit und dann einmal vor gut 11 Jahren mit Colorado. Mhm. War ich natürlich als Auswärtsfan da, ist nochmal was anderes.
Auswärtsblock. Wie du schon sagst,
ja, genau. Ist schon the world's most famous arena, ist schon echt ja. Granatenstark. Also wenn man da drin ist, die Atmosphäre ist mega. Ich finde den Goal-Song finde ich total ja. genial, wenn alle da mitgrölen. Und dann haben sie es erst in 2 Spielen überhaupt gemacht. Und ich glaube, in einem Spiel haben sie auch nur ein Tor gemacht. Und dann haben sie, glaube ich, ein Spiel haben sie, glaube ich, 4 oder 5 gemacht. Haben wir trotzdem verloren. Nee,
schwierig.
Kriege ich nicht in meine, wenn ich mal so sagen darf, in meine Birne rein.
Ja, wir haben noch ein Team, das relativ wenig zu Hause gewonnen hat. Also genau ein Spiel, das sind die Los Angeles Kings. Die haben auch erst einen Heimsieg.
So weit hatte ich gar nicht hochgescrollt, als ich gerade in der Tabelle. Ich hatte nur im Westen ganz unten geguckt. Ja, du hast recht, die Kings haben auch. Die haben aber dann auch wieder einen guten Auswärtsrekord. Da kommen wir gleich drauf.
Ja. Ja.
Schwierig zu erklären manchmal.
Ja. Ja, also wir können es tatsächlich auch nicht erklären. Also wenn man sich das Team anschaut, den New York Rangers, versteht man sich, aber das versteht man ja auch tatsächlich generell nicht. Ist sehr schwierig, aber auch da werden wir natürlich weiter schauen, wie es da aussieht. Anderes Team, Washington Capitals auf Platz 7. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist halt einfach, ist es jetzt die Vorhersage, die wir letzte Saison getroffen haben?
Ja, Stück weit ja. Andererseits gewinnen sie ja auch trotzdem noch ihre Spiele. Topscorer ist Tom Wilson mit 16 Punkten. Auch nicht das, was man so unbedingt erwartet hätte. Ja, grundsätzlich ja, ist ein gutes Team. Logan Thompson für mich, der Goalie.
Ja.
Für mich, wie weit sind wir vor Olympia? 6 Monate? Nee, im Februar, ne?
Februar, ja.
4 Monate vor Olympia. Und meiner Meinung nach geht in Kanada kein Weg an Logan Thompson vorbei, weil der hat letztes Jahr schon überragend gespielt. Der hat dieses Jahr auch schon wieder 6 Siege, Gegentore-Schnitt von 1,61 und eine Fangquote von 93%. Also der ist auch ein Stück weit der Garant, warum es letztes Jahr so lief und warum es jetzt auch aktuell okay ist. Es ist ja nicht so, dass sie
ja, sind immer noch 500, wie wir es gerade gesagt haben, ja.
Ja, ja, sind von daher. Nee, aber um das mal schon mal ein bisschen anzuteasern, ich denke mal, über Olympia werden wir auch garantiert eine Folge machen.
Ja, definitiv.
Ja, und da sollte man, also würde mich wundern, wenn Logan Thompson nicht bei Kanada unter den Top 3 Goalies stehen wird.
Ja, definitiv, auch wenn man sich so die Overall-Stats anschaut in der NHL, findet man seinen Namen ja definitiv da auch. Ja, was kann man noch über die Metropolitan sagen? Also es ist wirklich sehr, sehr überraschend alles. Gibt es noch was, wo du sagst, da müssen wir definitiv noch drüber sprechen? Fällt dir noch was auf?
Nö.
Flyers vielleicht? Weiß man auch nicht, wo es da hingeht.
Ja, schwierig. Habe ich jetzt tatsächlich auch noch nicht so viel mitbekommen. Ich weiß, dass Zegras im Penalty-Schießen eine Waffe ist. Und ansonsten ist man, glaube ich, mit den Einsatzzeiten oder mit dem Einsatz oder also wie er eingesetzt wird, mit Mitschkow, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Ich glaube, da würde man gerne ein bisschen mehr von sehen. Da scheint es irgendwie Probleme zu geben mit dem Coach oder das habe ich nur häufig schon rausgelesen. Ansonsten, ja, eigentlich auch ein ganz cooles Team, aber nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich bin halt eigentlich. Ja, ein Fan von Zegras bin ich garantiert nicht. Dafür ist er für mich ein komischer Typ. Aber er ist natürlich einer, der zocken kann, sagen wir es mal so. Naja, also der.
Meinst du jetzt vom Spielerischen her?
Vom
oder?
Vom Spielerischen. Ja.
So
privat. So
schwer einzuordnen quasi.
Ja, ja. Ist halt so ein. Ja, weiß ich nicht. Kann ich nicht einschätzen.
Ja, fand ich bei den Ducks auch schon immer ein bisschen schwierig. War ja irgendwie so ein bisschen gefühlt, habe ich so. Vielleicht kommt es auch durch das NHL-Cover, wo er auch mal mit drauf war, so als eins der Gesichter der Franchise so ein bisschen auch reingehievt worden.
Genau.
Weiß ich jetzt
Sollte
nicht.
Sollte das Gesicht der NHL werden, dann tradet man ihn halt weg. So, das ist ja schon seltsam. Und jetzt mal gespannt, ob er sich in Philadelphia durchsetzen kann. Mitschkov hat 8 Punkte nach 15 Spielen. Wenn man sich mal die Eiszeit anguckt, hatte er letztes Jahr hat er 80 Spiele gemacht, hat er 16 Minuten 41 gespielt. Dieses Jahr ist im Durchschnitt 14 Minuten 49, also fast 2 Minuten weniger im Schnitt als im letzten Jahr. Kann ich nicht viel zu sagen, kann ich jetzt nicht bewerten. Ich habe es nur mitbekommen, dass in Philadelphia halt immer so Posts kommen wie, weiß ich nicht, Leo Carlson, Celebrini, Bedard, alle jungen Spieler rasten aus und unser junges, hoffnungsvolles Talent wird nicht wirklich richtig eingesetzt. So, das ist das, was ich so gehört habe oder oft gelesen habe. Ja, ansonsten Trevor Zegras, Topscorer mit 16 Punkten. Ist ein guter Spieler. Das wollte ich jetzt überhaupt gar nicht damit sagen. Aber mal gucken, wo die Reise hingeht, ob er zu einem richtigen Star wird oder das ist noch so eine Sache, die mich da, die ich da noch recht spannend finde. Aber ansonsten.
Ja, definitiv.
Florida, Verletzungspech. Die werden ihren Weg gehen. Ja, Columbus. Weiß ich nicht. Kann ich nicht viel zu sagen. Ist, schwieriges Thema.
Auch 7-7. Also.
Ja.
Ja, wenn man da auf die Wildcard-Tabelle quasi schauen, da mischt sich halt dann nochmal komplett durch. Also das ist auch ganz interessant tatsächlich. Weil, wie du schon gesagt hast, also die Metropolitan und die Atlantic wirklich, also so von den Percentages schon sehr stark.
Ja, definitiv. Da ist halt, selbst Buffalo hat nur 4 Punkte zu den Wildcard-Plätzen. Ne? Also das ist, selbst wenn die noch am schlechtesten sind, lass die mal 5 Spiele hintereinander gewinnen, dann sind sie in den Playoffs, also auf dem Playoff-Platz. Deswegen, alles noch, ich würde sagen, ruhig Blut im Osten.
Ja, dann schauen wir jetzt in den Westen und da muss ja dir schon ein Lächeln über die Lippen kommen, wenn du deine Colorado Avalanche anschaust, sind in der Central auf Platz 1, 25 Punkte aus 16 Spielen. Auch wenn wir so ein bisschen auf die Statistiken schauen, sind das auch die bekannten Spieler, die man erwartet hat, ganz oben mit Nathan MacKinnon und Cale Makar. Gibt es da was, wo du sagst, fällt dir auf, was Colorado extrem gut macht? Also ich schaue vor allem jetzt mal so ein bisschen heim-auswärts, also heim 4-0-2, auswärts 6-1-3. Also das liest sich schon jetzt zumindest auf die 16 Spiele interpretiert ganz gut.
Ja, du
64 Tore geschossen, also das muss man vielleicht auch kurz hervorheben.
Ja, allein 9 in Edmonton.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf,
Da kommen wir gleich zu, Nee, was wollte ich sagen? Ja, klar, die Stars performen, behaupte ich. Martin Natchez hatte letzte Woche vor anderthalb Wochen den Vertrag verlängert, hat dann auch direkt gut gepunktet. Ja, MacKinnon hatte jetzt am Wochenende, hatten die Back-to-Back in Edmonton und in Vancouver einfach in 2 Spielen 9 Punkte gemacht. Da hatte die NHL gepostet, gestern in Edmonton hat MacKinnon 4 Punkte gemacht. Was macht er heute? Na, hat er 5 gemacht. Ach. Das ist schon, also ich kann es auch nicht anders sagen, wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass mein Team, was ich mir halt angucke oder wo ich halt auch wirklich Fan bin, MacKinnon und Makar hat. Und das ist schon manchmal unfair für andere, aber ich genieße das auch einfach, weil das ist schon abnormal manchmal, was die beiden da hinlegen. Es gibt ja auch immer die Diskussion, McDavid ist der beste Spieler der Welt, will ich auch gar nicht abstreiten. Aber MacKinnon, der Gap zwischen McDavid und MacKinnon war mal größer, sagen wir es mal so. Ist jetzt auch heute, kurz bevor wir aufgenommen haben, Spieler der Woche geworden. Aber was willst du auch machen mit 10 Punkten in 3 Spielen? Das ist auch schwer vertretbar. Ansonsten, sind
zu wählen,
sie gut. Powerplay ist schlecht, sehr schlecht. Da muss man besser werden. Und in Overtime haben sie heute Nacht in Vancouver das erste Mal gewonnen. Vorher haben sie 5 Mal hintereinander verloren. Meistens, wenn McKinnon, Natchez und McCarr auf dem Eis waren, was absolut überhaupt gar keinen Sinn macht. Ja. Aber es ist oft dann das gleiche Bild. Irgendwie einer, McKinnon oder so, verliert den Puck. Man arbeitet dann irgendwie nicht richtig zurück oder so. Also die drei, das funktioniert, oder generell McKinnon in Overtime 3-3 passt irgendwie nicht. Also irgendwie ja. Will das nicht ganz fluchen. War auch mit Rantanen davor schon so, wenn die beiden am Eis waren, das ging immer in die Hose.
Ja, 3-3 ist aber auch eine sehr spezielle Situation. Also,
ja, aber heute Nacht hat er dann auch gestartet, dann aber mit einem anderen also mit einem anderen Mitspieler. Mhm. Und dann hat das Tor hat dann Gavin Brindley gemacht. Kennt wahrscheinlich außerhalb von Colorado die wenigsten. Der kam aus Columbus im Trade für Miles Wood und Charlie Coyle. So als Throw-in, sag ich mal. 21 Jahre jung, richtig cooler Typ. Der reißt sich jeden Schiff den Allerwertesten auf. Ja, ansonsten bin ich zufrieden, ja. Aber ja, wenn man sich die anderen Teams anguckt in der Division, das meinte ich vorhin, das ist noch die Division, wo es am ehesten so in die Richtung geht, man erkennt, was am Ende dabei rauskommt. Colorado an 1, Dallas an 2, Winnipeg war an 3, die haben jetzt aber auch 3 Spiele hintereinander verloren, wenn Chicago 3 Spiele hintereinander gewonnen hat, deswegen ist Chicago jetzt an 3. Utah war überragend, die haben jetzt auch 3 Spiele hintereinander verloren und dann kommen Minnesota, Nashville und St. Louis, das sind so die Teams, die wir da unten erwartet haben, wobei Nashville und St. Louis sogar noch schlechter gestartet sind, als ich es gedacht hätte.
Ja.
Statistik kann man eigentlich, oder muss man, McKinnon hat sich jetzt ein bisschen abgehoben durch dieses Wochenende, aber an dritter Stelle Connor Bedard, der ist so langsam da angekommen, beziehungsweise an zweiter Stelle, punktgleich mit Leo Carlson aus Anaheim, der ist so langsam da angekommen, wo man ihn erwartet hat. Wenn er so seine Buden macht, das sind teilweise schon echte Zuckerdinger. Also der hat schon extrem, extrem guten Schuss, Handgelenkschuss, ist schon extrem stark. Das Team um ihn herum ist eigentlich noch nicht besonders gut, will ich fast sagen. Da ist noch Luft nach oben.
Mhm.
Aber es läuft ja mit Spencer Knight, den hat man im Trade aus Florida bekommen. Ist man, glaube ich, zufrieden.
Aus,
da hat man, hat man seinen Goalie quasi über einen Trade. Man hat Seth Jones nach Florida geschickt. War aus meiner Sicht definitiv der richtige Trade für die Blackhawks. Aber ansonsten, es gibt so, ich glaube, dieses ist im deutschen Sport kommt dieses Expected Goals kommt auch immer mehr an. Ich habe es jetzt letztens sogar im Fußball gesehen.
Mhm.
Da war ein Tor, ich glaube, ein Bayern-Spieler hat ein Tor gemacht mit einer Expected Goals von 0,03. Also eigentlich kann er das Tor nicht machen, hat es dann trotzdem gemacht. Also ich sage das jetzt nur, damit im Zweifel auch jeder weiß, wovon ich spreche. Dieses Expected Goals Against, das ist immer irgend so ein Berechnungsfaktor, wie wahrscheinlich ist es, ein Tor zu machen und bla und blub.
Aus der Position, glaube ich, ergibt sich das auch raus oder aus der Spielsituation.
Genau.
Da werden Wahrscheinlichkeiten errechnet.
Wenn man sich die NHL anguckt und dann die Goal Differential Above Expected, also die Tordifferenz über dem Expected, da ist auf Platz 1 die Chicago Blackhawks mit plus 14,8. Das heißt, die scoren mehr als Expected und die kriegen weniger rein als Expected.
Gute
Kombi. Das heißt, wenn man an erster Stelle ist, ist es entweder, ist man überragend gut und hat Glück dabei, oder es ist voraussichtlich so, dass es irgendwann einen Schritt in die andere Richtung gibt. Das will ich damit eigentlich nur verdeutlichen. Das ist eigentlich nicht, wie man in Amerika sagt, sustainable. Also ich denke mal, da wird es auch wieder ein bisschen bergab gehen. Was aber nicht bedeutet, dass Bedard aufhört zu scoren. Also den sehe ich am Ende der Saison, wenn er verletzungsfrei bleibt, alles gut läuft, schon in den Top 10 mindestens.
Ja. Das ist halt auch so ein Spieler, der mir jetzt auch auf, also uns fällt er natürlich auf, auch allein natürlich nicht nur wegen seinem First Overall Standings, sage ich jetzt mal, aber seine Spielweise, ich glaube, ist bei dir sicherlich genauso. Es ist halt so ein uniker Spieler, den du gleich erkennst, wenn er am Puck ist. Und vor allem sein Torabschluss, also diese Highlight Goals, ja, die du da auch beschrieben hast, es ist wirklich Wahnsinn. Da gibt es ja auch verschiedene Blickwinkel und vor allem auch das in Zeitlupe, wenn du siehst, mit welcher Technik er abschließt. Das ist schon, also für jeden Eishockey-Fan, muss ich jetzt da sagen, ist es ja wirklich grandios und hat jetzt in 16 Spielen 25 Punkte, 16 Assists, 9 Tore. Ist auch, wenn man bei Chicago intern reinschaut, weit vor dem zweitplatzierten Tyler Bertuzzi, der 14 Punkte erzielt hat.
Ja.
Es ist halt schon ein Ausnahmespieler und jetzt auch im dritten Jahr, meine ich, zeigt er das halt auch richtig. Also ich meine, er hat es auch schon in Ansätzen da gezeigt, klar, die letzten Jahre, aber wie du auch schon gesagt hast, das Team um ihn herum, also die Blackhawks sind halt ein klassisches Rebuilding-Team jetzt seit Jahren. Ja. Und er ist schon, also es werden ja schon Vergleiche gezogen mit anderen Spielern, die Blackhawks schon hatten in der letzten Dekade, beziehungsweise noch länger her.
Ja, das ist man immer schnell mit dem.
Ja, ich weiß nicht, würdest du so weit schon gehen, von dem, was du gesehen hast bisher von ihm?
Ah, da bin ich immer ganz, ganz, ganz vorsichtig. Also aktuell hat er halt 25 Punkte in 16 Spielen.
Plus
läuft
10.
Sehr gut. Ja. Ja, aber in seiner Karriere ist er bei 166 Spielen, 153 Punkten. Also er kratzt so langsam am Punkt pro Spielschnitt.
Mhm.
Und wenn man sich zum Zeitpunkt der Aufnahme, wo wir jetzt hier aufnehmen, anguckt, die letzten 5 Spiele, ein Assist, ein Tor, ein Assist, ein Tor, 3 Assists, ein Tor, 2 Assists. Also er fängt ja jetzt erst an zu scoren. Also der hat sich ja jetzt erst die letzten 3-4 Spiele so ein bisschen, ne, also die letzten 3 Spiele hat er 9 Punkte. Das ist schon, also der hatte ja nicht nur umsonst diese Vorschusslorbeeren, die er hatte vor seinem Draft oder nach seinem Draft, von mir aus auch. Dementsprechend, das wird eine Granate und da bin ich tatsächlich, und das war auch damals schon so die erste Reaktion ist, der ist jetzt in der Central Division, das muss jetzt überhaupt nicht sein, aber damit haben wir
bei dir persönlich.
Ja, klar, also denke ich so. Da hat man sich jetzt erstmal wieder rumzuschlagen und Fakt ist, die Blackhawks hatten halt mit Kane und Taves und Keith und Seabrook und wie sie alle heißen, hatten ja ein Wahnsinnsteam damals. Und die hatten jetzt mal 1-2 Jährchen mal ein bisschen unten rumgedümpelt und kriegen dann direkt wieder so ein Talent serviert mit der Draft Lottery. Das ist, ja, manche Franchises haben halt Glück. Aber tatsächlich muss man ja froh sein, wenn sie jetzt einigermaßen performen, damit sie den nächsten Draft nicht schon wieder jemanden haben, weil dann wird es irgendwann ungemütlich. Weil sie haben ja auch noch so ein paar andere gute Spieler. Junge Spieler ist ja nicht nur Bedard, aber der ist nun mal herausragend.
Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich bin schon sehr gespannt. Also Blackhawks halt immer, wenn man jetzt über die letzten 15 Jahre schaut, immer ein gutes Team und wie du schon gesagt hast, die haben halt, also er hat halt Franchise-Player, ist halt Franchise-Player-Material, sagt man auf Englisch. Und ich glaube, das sieht man in der Saison wahrscheinlich richtig bei ihm.
Ja, und bau dem jetzt nochmal ein schönes Team drumherum auf, dann.
Ja, dann wird es dann nochmal ganz anders ausschauen. Werden wir mal sehen, wie es in der Central da weitergeht, auch für die Chicago Blackhawks. Ja, müssen wir vielleicht über Nashville noch mal kurz sprechen. Auch da, also wenn ich mir da auch die Topscorer-Liste anschaue, okay, Philipp Forsberg mit 13 aus 17. Ich suche da halt immer Steven Stamkos, ne? Und der ist jetzt gerade bei 4 Punkten in 17 Spielen. Ich glaube, das haben sich auch alle ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, definitiv. Das Team ist ja nicht überragend aufgestellt, aber du hast halt so dieses Talent so ganz oben, also dieses die erste, zweite Reihe ist ja Forsberg, O'Reilly, Marchessault, Stamkos, das sind ja schon Spieler, die wissen, wo das Tor steht, grundsätzlich. Ja. Aber es klappt halt einfach nicht. Und Ryan O'Reilly hatte nach dem letzten oder vorletzten Spiel ein Interview, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, da hat er gesagt, also der hat sich komplett selbst zerrissen, dass er halt schlecht spielt, schlecht ist. Er hat wortwörtlich gesagt, er hatte ein gutes Jahr und sonst nichts und erwartet so viel mehr von sich. Das meint er wahrscheinlich das Jahr, wo er den Cup mit St. Louis gewonnen hat, da hat er die Conn Smythe gewonnen. Ja, aber wenn man so ein Interview gibt, weiß ich nicht, vielleicht ist da ein bisschen mehr im Argen. Ja. Aber grundsätzlich, letztes Jahr waren sie ja grottenschlecht, beziehungsweise weit unter den Erwartungen. Und dieses Jahr fing jetzt nicht so an, wo man sagt, wird jetzt überragend besser. Und wenn wir dann darüber sprechen, dass die Central Division mit Colorado, Dallas und Winnipeg ganz gut ist, und dann hast du halt noch Chicago jetzt gerade da oben. Utah ist eigentlich auch ganz gut. Die haben sich jetzt, hat sich jetzt alles wieder ein bisschen relativiert. Die sind extrem gut gestartet. Jetzt haben sie ein bisschen 3 Niederlagen. Jetzt haben sie wieder ein bisschen, sind sie wieder ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen. Aber die spielen eigentlich auch ein ziemlich gutes, aggressives, schnelles Hockey. Gefällt mir eigentlich auch sehr gut. Ja, Minnesota. Da hatten wir, weiß ich noch, da haben wir über den Vertrag von Kapril Kaprizov gesprochen und haben gesagt, also wenn er so viel Geld verdient, dann muss er auch deine 100 Punkte machen. Aktuell ist er mit 17 Spielen und 22 Punkten auf einem guten Weg dahin. Aber da bin ich halt auch ehrlich, bei dem Vertrag erwarte ich auch keinen Punkt weniger. Da muss er, muss er sich halt dran messen lassen, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, St. Louis. Wir hatten gerade dieses Expected und bei St. Louis fällt auf, die sind mit ganz, ganz großem Abstand bei Goals Save Above Expected, also quasi die Tore, die abgewehrt werden über dem Erwarteten, stehen sie bei minus 18,9. Der Schnitt, der vorletzte, steht bei Ottawa mit minus 11,8. Also da sind einfach mal 7 Tore nochmal Unterschied. Das heißt, die, also minus 18,9 Tore, die man hätte erwartet, dass sie gehalten werden, die nicht gehalten wurden. So kann man es quasi am besten übersetzen. Wenn du dann mal auf Platz 1 siehst, Winnipeg hat einen Wert, gut, Connor Hellebuck halt, von plus 13, dann sieht man relativ gut, wo in St. Louis das Problem liegt. Weil das ist ein brutaler Wert.
Ja, also das, ich habe jetzt natürlich auch gleich mal auf die Torhüter geschaut. Jordan Binnington mit einer Save Percentage 8,59 aus 11 Spielen. Also ich kann mich noch an Jordan Binnington erinnern, also jetzt nicht nur aus dem Stanley Cup Jahr natürlich, aber auch bei dem Four Nations Cup, jetzt im Februar war es glaube ich letztes Jahr, wenn ich mich dieses Jahr meine ich, dieses oder?
Jahr. Ja, auf jeden Fall, ich weiß nicht,
Februar, März irgendwo da. Irgendwie so in der Richtung, ne? Und da war der überragend, da haben wir auch drüber gesprochen, wo ihr gesagt habt, ja, eigentlich gar nicht so erwartet.
Da hat er ein, zwei richtige Dinge rausgeholt.
Ja, und das ist natürlich jetzt auch schon... Hängt natürlich auch mit der Abwehr zusammen, klar, aber wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Werte auch schauen, so ein bisschen Gefühl gibt es ja schon, ne?
Ja. Definitiv. Weiß ich nicht, was da los ist. Also tatsächlich Jordan Binnington jetzt meiner Meinung nach nicht der allersympathischste. Er hat auch so seine Vergangenheit mit Colorado, beziehungsweise wie Colorado mit ihm. Meiner Meinung nach ein ganz, unsympath. Ich weiß nicht, ob du gesehen hast, er hat auch den Puck von Ovechkin eingesackt. Hast du das gesehen?
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Der hat das 900. Tor ja gemacht jetzt vor kurzem. Ja, das wäre noch eine Story gewesen, wo wir hätten drüber sprechen können. Ovi hat das 900. Tor gemacht gegen St. Louis. Mhm. Und weil bei so einem typischen NHL-Spiel natürlich wenig Kameras im Stadion sind, hat das natürlich keiner gesehen, hat sich Binnington den Puck einfach mal so in den in die Hose so reingesteckt und dann ist der Linesman zu ihm hingegangen und hat gesagt, er solle bitte den Puck rausrücken und das hat er dann auch getan. Das ist schon, ist jetzt natürlich, manche sagen, ey, cooler Typ, ne, mal was anderes.
Ja.
Aber sich den 900. Puck, also den Puck zum 900. Tor von Ovi dann einfach einzustecken, wenn 1 Milliarde Kameras und Handykameras auf dich drauf gehalten werden, ist halt auch irgendwo, zeugt jetzt nicht von Cleverness, sagen wir mal so. Aber gut, ich mag ihn halt auch einfach nicht, das mag vielleicht da auch noch reinspielen.
Ist ja seine Meinung.
Ja, ja, aber ja, komisch, komische Situation. Aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt eine Phase ist oder ob das einfach er ist, weil ich weiß noch, wie er damals, ich glaube, es war ja damals so, dass die Blues ungefähr zu Jahreswechsel letzter waren.
Genau. Craig Berube als Trainer, by the way.
Ja, und dann haben sie Jordan Binnington aus der AHL hochgezogen, glaube ich, und der hat dann gespielt und der hat dann gespielt, wie er nun mal damals gespielt hat, hat den Cup gewonnen. Und ich glaube, die haben ihm irgendwo da, ob es jetzt nach dem Cup war oder kurz davor, für einen neuen Vertrag gegeben. Und da habe ich damals schon gesagt, ja, ob das nicht vielleicht ein bisschen zu verfrüht ist. Mittlerweile ist das 6 Jahre her und er hat ja nun mal auch gute Saisons hingelegt und auch gute Spiele. Aber wie gesagt, ich kann ihn nicht leiden, vielleicht deswegen, aber für mich ist es auch irgendwo die Richtung, wo ich es eher angesiedelt hätte. Dass es jetzt so krass schlecht ist, hätte ich nicht gedacht, aber er ist für mich jetzt auch kein Top 10, Top 15 Goalie, bin ich ganz ehrlich. Was er hat mal Phasen, wie auch beim Four Nations Cup, wie du schon sagtest, oder ja, beim Cup-Gewinn, logischerweise, da musst du ja deine Phase haben. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass er jetzt die Saison sich da noch arg erholt und auf einmal eine überragende Saison hinlegt. Das sehe ich tatsächlich nicht.
Er hatte damals einen 36-Millionen-Vertrag über 6 Jahre unterschrieben. Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, dass es da schon Diskussionen gab, aber in beide Richtungen, ne? Also,
ja, ja. Manche sagen, haben ja auch gesagt, das ist ein absoluter genau. Stil. Ja, klar.
Genau. Ja, ja. Man kann es dann auch erst nach einer gewissen Zeit entsprechend bewerten. Aber Fakt ist, St. Louis ist halt insgesamt, wir haben es auch letztes Jahr schon gesagt, ich glaube, Marco hat es gesagt, wenn man, oder du, einer von euch beiden, wenn da jemand weiß, was da passieren soll oder passieren wird, bitte melden.
Wussten wir beide nicht so genau oder wir alle nicht so genau, ja. Weil es war irgendwie kein Rebuild, aber auch kein Investieren. Es war halt so ganz komisch. Aber ja, ja, weiß ich jetzt tatsächlich auch immer noch nicht so genau, was da so vor sich geht.
Ja. Die Central, schließen wir ab.
Ja.
Und schauen in die Pacific und ja, was soll man da sagen? Also die Anaheim Ducks nach 15 Spielen mit 23 Punkten auf Platz 1. Ich lache deswegen so, weil das natürlich wieder das, ja, entgegen dem gelaufen ist, wie wir das letztes Mal so ein bisschen beschrieben haben, weil wir bei den Ducks schon auch gesagt haben, naja, es wird ein Team sein, das eher so ja, ein First Overall vielleicht mitspielt.
Da haben
dass
wir
sie
gesehen.
Jetzt da oben stehen. Du hast bestimmt eine Erklärung für uns.
Ja. nee. Leo Carlson. Leo Carlson, 25 Punkte. Kata Gauthier, der kam aus Philadelphia, 20 Punkte. Gut, Troy Terry ist nicht mehr der Jüngste. Chris Kreider hatte ich vorhin erwähnt, 12 Punkte.
Ja.
Dann hast du Beckett Seneca, ist auch Third Overall Pick gewesen, 2024. Die haben schon ein paar gute junge Leute. Dementsprechend kommt das jetzt nicht überraschend, dass die Spieler gut sind, dass sie als Team so überragend sind. Das ist für mich ein absolutes Wunder, will ich jetzt vielleicht nicht sagen. Das wäre ein bisschen übertrieben, aber du gibst dann auch noch John Gibson ab, du gibst Trevor Zegras ab, über den haben wir vorhin schon gesprochen, dann rechnest du ja nicht damit. Dann holen
Was
sie
denkt
halt
sich denn der Herr Seacris, wenn er das sieht?
Ja, weiß ich nicht, ob es an ihm lag. Aber ich habe tatsächlich auch einen Bekannten der, also ein Bekannten ist übertrieben, aber man kennt sich durch NHL. Der wohnt in Vegas, ist Ducks-Fan. Mit dem hatten wir letztens ein bisschen geschrieben und der meinte auch, ja, man hätte vielleicht den Seagrass mal behalten sollen und mal gucken, wie der sich unter dem neuen Coach entwickelt.
Okay, ja.
Ist jetzt leider passiert, kann es jetzt nicht mehr. Aber gut, der neue Coach, Joe Quenneville, spielt vielleicht auch eine Rolle. Da passt einfach, glaube ich, aktuell sehr viel zusammen. Die haben 7 Spiele hintereinander gewonnen.
Ja.
Ja.
Auf Colorado-Niveau, was die Tore auch betrifft, ne? Also ein Spiel weniger, 63 erzielt.
Wobei, wo ich das gerade schon ein paar Mal hatte, wenn wir uns das Goal Scored Above Expected angucken, liegen sie bei 7,9 drüber, also plus 7,9. Das heißt, sie scoren mehr als erwartet, was sie durch ihre Spielweise erwarten lassen würden. Sind, ja, gut. Ist okay. Ich find's halt wirklich erstaunlich. Wir kommen gleich noch auf ein anderes Team. Wenn man sich anschaut, wie so die Jungen, was so da aktuell passiert. Wenn du dir anguckst, zwischen dem ersten Nathan MacKinnon und dem fünften William Nylander, hast du einfach Leo Carlson, Connor Bedard und Macklin Celebrini. Also alles drei ganz junge Leute.
Ja.
Die alle drei aber auch nicht da stehen, weil es überraschend ist, sondern weil sie einfach sehr gut sind.
Ja.
Das ist schon cool. Also, dass man mal so einen der jungen Leute da oben hat, ist ja schon immer ganz nett, ist schon ganz lustig, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch. Aber dass du dann direkt so ein Dreier gespannt hast, die sich aber jetzt auch einfach gegenseitig Nacht für Nacht outscoren. Also dann macht der 2 Punkte, dann ist er auf einmal Topscorer. Gut. Ich hatte es gerade schon, MacKinnon hat 9 Punkte in 2 Spielen, der ist jetzt ein bisschen weg, aber war ja vor dem Wochenende nicht. Und dann hat man immer morgens gelesen, oh, Celebrini ist jetzt Topscorer der Liga. Oh, jetzt ist Bedard wieder Topscorer. Oh, nee, Celebrini hat wieder 2 Punkte gemacht. Das ist schon cool. Also auch Anaheim und San Jose waren ja jetzt gerade die letzten Jahre arg gebeutelt. Beides Teams an der Westküste. Ist ja auch mal ganz nett, dann bringt man da mal wieder ein bisschen Feuer rein, weil die hatten jetzt tatsächlich echt nicht viel zu feiern. Ja, ich finde es ganz cool, ich bin mal gespannt. Wir sind bei Anaheim, die spielen jetzt tatsächlich in der Nacht zu Mittwoch in Colorado, das heißt das beste gegen das zweitbeste Team. Ich bin mal gespannt, also entweder Colorado kriegt dann erst oder die zweite Niederlage oder die 7 Spiele von Anaheim reißen. Irgendeine Serie wird vermutlich oder nach Overtime, gut.
Ja.
Das wäre albern, aber wird nicht passieren. Ich bin mal gespannt. Dann gucke ich mir das Team halt auch einmal so in voller Gänze an. Ich hoffe nicht, dass alle Spieler in der voller Gänze sich präsentieren. Aber ja, auf jeden Fall cool. Und dann muss man ja sagen, jetzt mit dem wieder etwas abgeänderten Logo, mit den orangenen Trikots und so. Das ist schon, die haben so einen kleinen Rebrand gemacht, dazu jetzt die jungen Leute. Ich glaube, da wächst einiges zusammen in Anaheim. Ich glaube, der Marco hatte das vor 2-3 Jahren auch schon gesagt, dass er da so ein bisschen Angst vor hat, weil er als LA-Fan natürlich Anaheim nicht leiden kann. Aber da werden sich die Kings auf was gefasst machen müssen die nächsten Jahre.
Ja, die sind ja derzeit auf Platz 4, 18 Punkte aus 16 Spielen. Wir haben schon vorher angesprochen, erst ein Spiel zu Hause gewonnen. Aber auch generell, wenn man sich so ein bisschen das Mittelfeld anschaut. Also ich glaube, Vegas. Bitte?
Du hast gesagt gewonnen, verloren.
Ja, verloren, genau. Ja. Natürlich, verloren hatten sie 1. Mei, oh mei. Aber wenn wir uns so ein bisschen so die Pacific anschauen, ich glaube, Vegas haben wir da oben erwartet. Vielleicht ein bisschen unter Erwartung noch bisher.
Ja.
Aber denen ist es ja genauso wie Florida relativ egal, wo die abschließen.
Ja, Mark Stone ist jetzt mal wieder verletzt, muss man ja so sagen, ist jetzt gar nicht irgendwie wertend gemeint, aber ist wieder verletzt. Pietrangelo war ja vor der Saison schon raus für die gesamte Saison plus Playoffs, also die steckst ja auch nicht mal eben weg, solche Ausfälle, aber ja, die haben halt immer noch ein gutes Spiel, gutes Team. Ich muss gerade mal gucken, weil ich den Namen immer etwas durcheinander bringe. Dorofejew, genau, Dorofejew, den Namen kann ich mir leider nicht merken, hat schon 10 Buden gemacht. Das ist halt auch so eine Sache, den hat man jetzt auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Und das wirft man Vegas ja gerne mal vor. Da hat man einfach so einen Spieler, der ist ja gut, der hat letztes Jahr halt auch schon 52 Punkte gemacht, aber der hat einfach, kommt dann dieses Jahr hin und macht einfach 10 Buden in 14 Spielen und
ja.
Man denkt sich, warum? Womit ja. haben die das verdient? Aber ja, gute ansonsten Scouting. Hast du da, ja, ansonsten das beliebte Thema Mitch Marner, 18 Punkte, Jack Eichel 22 Punkte.
Ja, funktioniert bis zum Zeitpunkt, ne? Bis zu diesem Zeitpunkt, ja. Ja, auf jeden Fall. Also gut, wir haben es ja schon gesagt, von Mitch Marner, ich habe persönlich nichts anderes erwartet.
Nein,
das ist einfach ein zu guter Spieler, als dass man da vorhersehen könnte, dass da irgendwie was passiert. Also klar, auch der, guter Vertrag, aber jetzt mal das beiseite gelegt. Also der wird funktionieren in dem Team. Natürlich wird es dann in den Playoffs, muss man dann schauen. Das muss man leider bei Mitch Marner immer dazu sagen. Das ist ja auch das, was in Toronto immer das war. Ich wünsche es ihnen, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt, dass er da erfolgreich ist, weil ich ihn als Spieler sehr gern mag und ihn auch sehr gerne sehe. Einer wahrscheinlich der besten Skater der NHL für mich. Also ich wünsche Ihnen da alles Gute, definitiv. Freut mich für ihn, wie gesagt. Ich muss auch sagen, das ist halt auch sehr weit weg von meiner Division, von dem her kann ich da natürlich jetzt leicht reden. Ne? Aber nee, jetzt mal insgesamt wünsche ich Ihnen natürlich alles Gute. Aber es funktioniert in Vegas. Und auch wenn man, ich weiß, du bist jetzt nicht großer Fan dieser Franchise, wenn man es mal nüchtern betrachtet, sie machen halt schon auch merkt vieles man richtig. Das. Ne? Ach, so ein bisschen, ja.
Ja, die machen viel richtig. Das ist ja auch das, ne, wenn die nicht im ersten Jahr im Finale gestanden hätten und ich glaube im dritten Jahr oder vierten Jahr den Cup gewonnen hätten, dann würden wir alle auch anders über die sprechen. Der Erfolg gibt ihnen ja leider recht. Das ist ja das Problem. Nur wie sie den Erfolg bekommen.
Ne, da kann man diskutieren.
Wir hatten über Nick Suzuki gesprochen, der war ursprünglich bei Vegas. Wir haben die Flurry-Geschichte, der einfach da gibt es dieses bekannte Foto mit dem Schwert im Rücken. Generell, wie die mit ihren Jungen, mit dem, weiß ich nicht. Das ist halt dieses auf Teufel komm raus, tolle Spieler holen, denen dicke Verträge geben und damit irgendwie auch noch durchkommen. Ist halt komisch. Aber ja, gut, auch die werden irgendwann, die werden noch jahrelang da oben stehen mit Eichel, Marner und wen sie da noch alles haben. Aber auch die werden ja irgendwann mal hoffentlich also in so ein Rebuild gehen müssen. Also
und du fragst mich, ob man das bei dir merkt.
Ja.
Ja, aber es ist ja auch deine Meinung. Und ich sag mal so, sie sind sportlich erfolgreich. Und wir haben es ja auch schon öfter in dem Podcast auch gesagt, man darf darüber auch diskutieren, wie sie so erfolgreich geworden sind, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Da hat ja jeder eine andere Meinung.
Wenn ich Vegas gut fände, dann würde ich das ganze Jahr feiern. Ist ja logisch. Ist ja. Wenn die nicht so erfolgreich wären, würde mich das wahrscheinlich auch wenig kratzen. Aber es ist nun mal so. Und da die im Westen sind, haben sie uns auch schon mal einmal aus den Playoffs geschmissen. Also, nö.
Ja.
Ist nicht so meins. Aber gut.
Wird uns weiter begleiten, das Thema, definitiv. Ja, weil die werden, wie du schon gesagt hast, noch lange erfolgreich sein. Wo es mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, jetzt auch Seattle Kraken, Platz 3, sieht auch gut aus.
Ja, auch gut aus. Was ich in der Pacific Division interessant finde, ist, dass wir außer Anaheim und Vegas alle Teams mit einer negativen Tordifferenz haben.
Ja.
Ja, Seattle, ich bin mal gespannt. Ich bin jetzt von dem Team so gar nicht überzeugt, bin ich ganz ehrlich. Die haben jetzt auch keinen absoluten Star da drin. Jordan Eberle, Jaden Schwartz, beide 11 Punkte. Matty Beniers, der hat vor zwei, drei Jahren auch mal richtig, richtig gut gestartet. Der ist jetzt auch nicht mehr so überragend. Dir fehlt da der absolute Megastar, bist ganz ehrlich.
Ja,
ansonsten, Kako. Ja, aber.
Hat allerdings erst 5 Spiele gespielt.
Ja, dir fehlt halt so ein Megastar. Und dafür ist das Team jetzt in der Gänze nicht meiner Meinung nach stark genug, dass sie sich da halten werden. Die werden mit Glück vielleicht ein bisschen so um die Wildcard mitspielen. Das kann durchaus sein. Aber mehr sehe ich da auch tatsächlich nicht. Die Kings als nächstes, hattest du schon angesprochen, ein Heimsieg erst, dafür 6 Auswärtssiege. Auch eine komische Konstellation. Da würde ich jetzt natürlich liebend gerne den Marco fragen, was er davon hält.
Mhm.
Da ist Adrian Kempe raus hervorzuheben, der ja auch um einen neuen Vertrag spielt, was wohl auch nicht immer ganz so leicht läuft, wenn man so das alles so hört, was die Verhandlung angeht. Was ich gehört habe, kann natürlich auch sein, dass der Marco mir jetzt ganz andere Sachen an den Kopf werfen würde. Der ist da definitiv tiefer drin. Mhm. Ja, ansonsten Kevin Fiala, Quinton Byfield, so die üblichen. Zu Quinton Byfield übrigens in dieser Face-Off NHL, da ging es auch nochmal darum, wie er quasi den Puck auf dem Stick hat und den einfach nur rausspielen muss und LA gewinnt Spiel, schieß mich tot 3 oder 4. Und dann läuft das ganz anders und er versucht da zu zocken, die kriegen den Puck abgenommen und machen dann den Ausgleich. Bei so einem jungen Spieler muss man einfach hoffen, dass das Team um ihn herum gut ist, dass er selber gefestigt ist. Er hat jetzt 12 Punkte, ist gut in die Saison gestartet, weil sowas kann Spieler durchaus auch, ich will nicht sagen kaputt machen, aber das knackst schon ein wenig an der mentalen Power, glaube ich. Aber es scheint hier gut gegangen zu sein. Ja, lustigerweise hat Corey Perry 11 Punkte. Das hätte man mal vor 10 Jahren einem LA-Fan sagen müssen.
Ja.
ist eine stabil, ein okayer Start. Ich glaube, Marco würde sagen, muss besser werden, aber ist okay.
Ja.
Und dann. Ja. Und dann kommen wir schon wieder.
Schon gesagt, ne?
Mit Celebrini. Aber nicht nur Celebrini. Will Smith, William Eklund. Die haben viele gute Spieler. Goalie gespannt. Tyler Toffoli, ja. Das Goalie-Gespann ist jetzt nicht überragend. Alex Nedeljkovic, 90,6. Und Jaroslav Askarov, der kam von Nashville. Das ist eigentlich ein Riesentalent. Ich bin mal gespannt, ob der sich durchsetzt. Der hat aktuell 89,2. Eines der spannenderen Goalie Prospect ist er ja nicht mehr. Der wurde 2020 gedraftet, aber an 11. Stelle für einen Goalie. Insgesamt 25 Spiele in der NHL bisher, 9 Siege, 3,2 Gegentore und 89,6 Save Percentage. Also da ist noch Luft nach oben. Als Colorado in San Jose gespielt hat, oh Wunder, nach Overtime verloren, mit McKinnon auf dem Eis, da hat er ziemlich gut gespielt. Also da hat er ein paar richtig, richtig gute Saves. Der hat mir richtig gut gefallen. Aber auch da, das war halt ein Abendspiel, die ich vorhin ansprach, die so viele gibt. Und dann, wenn man dann so ein Celebrini halt einfach dann auch mal so ein ganzes Spiel sieht, das ist schon krass. Das ist gut, ich hatte es vorhin gesagt, mit McKinnon zum Beispiel, ist ja einer, den sehe ich zum 1000. Mal gefühlt. So viel Spieler hat er nicht, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Dann nimmst du das nicht mehr so wahr. Aber wenn du dann so einen Spieler hast, der so gerade so irgendwie so neu in die Liga kommt und alle Augen gucken auf ihn und der hat auch einen unfassbaren Handgelenksschuss. Sehr präzise, sehr, sehr fest und der hat auch einen so reingemacht. Und das ist auch so ein Spieler, wenn der am Puck ist, du merkst direkt in der Halle geht dieses Raunen geht so nach oben.
Ja.
Da ist eine gewisse Erwartungshaltung. Das ist schon, wenn du so ein Spieler bist, wenn du so ein Spieler bist und so mit deinen Stats auch dann ablieferst und so, dann merkt man schon, da ist was Besonderes. Also da würde ich schon sehr viel drauf setzen, dass der eine gute Karriere hinlegt. Weil das merkt man einfach. Der hat da einfach dieses, ne? Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und der hat definitiv dieses Gen.
Ja, dieser Playstyle auch, ne? Also ich weiß gar ganz genau, was du meinst. Und im Prinzip das, was wir beschreiben, ist im Prinzip so diese nächste Generation, die auch kommt mit Bedar und Celebrini unter anderem. Und was diese Generation halt so krass auszeichnet, finde ich, ist, klar, also wir hatten auch mit Crosby schon Spieler, die direkt geliefert haben und so, ne? Aber es ist ja doch nicht so alltäglich. Ich meine, Celebrini wurde 2024, man muss immer dazu sagen, 24 First Overall gepickt und liefert halt ab in einem San Jose-Team, das auch Rebuild ist, das muss man ja auch sagen.
Ja, definitiv.
Und liefert da ab und auch, weil man sagt, im Englischen ist immer the way he scores, also die Art, wie er scored, wie er spielt, das ist halt vergleichbar schon mit Bedard, anders, aber ja, trotzdem definitiv. Auch, wie ich es vorher genannt habe, dieser unique Style, und das ist einfach, das ist einfach schön auch anzuschauen, sage ich jetzt mal, und dass du halt siehst, dass diese jungen Talente, und das Gefühl habe ich schon auch, da kannst du auch gleich sagen, ob du auch da bei mir bist, du da auch zustimmst, dass die tatsächlich mittlerweile schon noch, also viele, natürlich nicht alle, aber viele schon noch ein Stück weiter sind, wenn sie in die NHL kommen, als noch vor 10, 12 Jahren vielleicht.
Ja, und das wird, glaube ich, immer mehr. Also du meinst mental und technisch, und die sind halt einfach
das Mentale fertig. Ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, gehört aber absolut dazu, wird immer ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen vergessen. Ja. Was diese jungen Spieler da, was die auch für Druck haben. Ich meine, wir reden jetzt von Chicago Original Six Team, da ist immer auch Druck da, auch wenn das Team jetzt nicht gut performt. Bei San Jose, kein Original Six Team, aber trotzdem schaut natürlich auch mit der aktuellen Medienpräsenz, die schauen halt auf ihn, die schauen auf diese großen Spieler. Und wenn es da mal ein paar Spiele nicht läuft, dann wird da natürlich auch nachgefragt. Aber unter diesem Druck, und das ist das, was du ja auch meintest, dieser mentale Druck, den die haben, auf diesem hohen Level in der besten Liga der Welt so zu performen, und wie gesagt, die Art, wie sie spielen, das beeindruckt mich wirklich sehr.
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Weg, wo wir hingehen. Ich hatte es letztens auf der Arbeit, da sind wir jetzt nochmal beim Fußball, aber Jamal von Barcelona, Lamine Jamal, der ist auch irgendwie mit 17 schon durchgestartet, ich glaube mittlerweile ist er wahrscheinlich 18, aber der hat irgendwie in einem Interview mal gesagt, er trinkt keinen Alkohol, er will auch nie Alkohol trinken, so auf gut Deutsch, und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, wo die Reise hingeht. Ich glaube, die Spieler sind halt ganz anders, werden ganz anders vorbereitet. Die haben ganz anderes Selbstverständnis mittlerweile für das, was sie da erreichen wollen. Klar, du hattest immer schon, wie du schon sagst, einen Crosby oder
Matthews, die auch in der ersten Saison.
Ja. McDavid und so, die kamen auch alle. Das ist aber, die kommen mittlerweile mit einem ganz anderen Selbstverständnis für, meiner Meinung nach, für so Sachen wie klingt blöd, aber Alkoholkonsum, Ernährung, all dieses Ganze, was dazugehört, so das ist bei denen einfach schon komplett drin. Weißt du, was ich meine? Weil die die werden, glaube ich, als Jugendliche werden die da hingebracht, die wissen das, die leben dafür, die wollen das, und die sind ganz anders, die kommen ganz anders in so einer Liga an mit 17, 18 als vor 20 Jahren die Spieler. Ja. Also die haben auch trainiert und so, aber heutzutage, gut, das hat auch mal ein bisschen mit zu tun über das Wissen, über die Wissenschaft über Ernährung und was macht das mit deinem Körper. Hier McKinnon, der isst ja auch nur ganz komisches Zeug und der ernährt sich, das ist ja auch so einer, das hört man immer von.
Also komisch in Anführungsstrichen.
Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Der seine komplette Ernährung, sein kompletter Lebensstil und so ist 100% darauf ausgelegt. Und das machen mittlerweile, glaube ich, alle Spieler oder gerade die guten Spieler. Die legen alles auf diese Karte, die leben danach, und das ist halt, dann kannst du nicht mehr vergleichen mit vor 30 Jahren. Nee, dann, das ist, da.
Ja.
Aber, halt du weißt, worauf, du weißt wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber die Spieler, die wenn die in der NHL ankommen, wenn die irgendwo hoch gedraftet werden, auch in den Jahren davor schon, klar, die spielen ja die ganzen Juniorengeschichten in Kanada, Amerika schon durch, die Junioren-WM etc. pp. Aber wenn die dann gedraftet werden, die sind einfach auf den Punkt da. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, aber das ist ja, wahrscheinlich ja, das, was du auch meinst.
Es ist das, was halt so ein bisschen auffällt, auch über die letzten, ich würde jetzt mal sagen, so 5, 6 Jahre. Das ist so die Spanne, wo es mir halt extrem auffällt. Natürlich, wie gesagt, du hast so Spieler immer mal wieder, aber so die Abstände wären halt geringer von diesen Spielern, die direkt performen. Das ist vielleicht auch das, wo ich drauf hinaus wollte. Und da ist Celebrini halt definitiv dabei. Schauen wir mal, müssen wir natürlich jetzt zum Abschluss auch noch nach Edmonton. Na, da hatte dein Team ja so ein bisschen auch mit zu tun. Also haben immer noch, also 16 Spiele, 16 Punkte, 6-6, 4. Also wenn man jetzt so die Statistik sieht, okay. Aber ich meine, also diese 9 Gegentore gegen Colorado, ich meine, es ist schon irgendwie schwierig, oder? Also vor allem auf Platz 7, also weit hinter den Erwartungen zurück.
Ja, du hast, da sind wir ja jetzt wieder, und das ist halt, du hast Stuart Skinner als dein Goalie und dann klappt das nicht, dann bringst du Calvin Pickard, der hat früher auch in Colorado gespielt, absolut genialer Typ. Ja, kennst du, genau. Aber er ist ein Backup. Er wird auch nicht mehr darüber hinausgehen. Das haben sie sogar in den Playoffs gemacht. Calvin Pickard hat ja sogar gegen LA gespielt. Die haben den ja auch, glaube ich, sogar gegen Florida, gut, da haben sie, glaube ich, nur eingewechselt. Oder hat er sogar ein Spiel gemacht? Da müsste ich lügen. Aber die haben es sogar in den Playoffs gemacht. Das heißt, Stuart Skinner ist ja ihr Goalie. Dann merken sie, ist er wohl nicht. Dann werfen sie mal wieder Calvin Pickard rein. Ist er ja auch irgendwie nicht. Dann spielt wieder Stuart Skinner. Also Stuart Skinner hat eine Save Percentage von 88,9 und Calvin Pickard hat eine Save Percentage von 83,6. Das ist beide Goalies unter 90%. Und das ist, gelinde gesagt, nicht ausreichend.
Ja, ja. Also
und das ist der springende Punkt. Es ist, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber ich hatte heute einen Podcast gehört zu Colorado. Und da war dann genau das gleiche Thema. Ging es auch um Edmonton und dann hieß es, Colorado hat letztes Jahr zum Saisonstart festgestellt mit Georgiev und Justus Annenen, das klappt nicht. Und man hat beide getradet. Die haben halt innerhalb von 2 Monaten haben die ein neues Goalie-Duo hingekriegt. Und Edmonton schafft es seit Jahren nicht, diese Position in den Griff zu kriegen. Und ich kapiere es nicht. Das waren jetzt zum Beispiel bei den neuen Gegentoren, da waren jetzt keine absoluten Eier dabei, wo ich sage, Gott im Himmel, was. Aber du kannst nicht 9 Gegentore kassieren. Du musst dann auch mal ein Safe machen. Und die haben beide gespielt und die haben beide mehr als genug reingekriegt. Und das zieht sich dadurch wie so ein roter Faden. Wir können noch so lange über das Team sprechen. McDavid, Dreiseitel, die werden performen. Die Tiefe im Kader, naja, aber da werden auch in zweiter, dritter Reihe werden Leute performen.
Ja.
Aber dann hast du Evan Bouchard, der auch gerne mal ein Tor macht und so, aber der ist defensiv nicht ganz so gut. Daniel Nurse ist leider generell nicht ganz so gut. Und das sind alles Leute, die haben gute Verträge. Und jetzt kommen die Leute um die Ecke und sagen, ey, die haben 2-mal hintereinander im Cup-Finale. Was erzählt der da? Ja, waren sie auch. Und die können auch dieses Jahr wieder ins Finale kommen. Vielleicht gewinnen sie auch den Stanley Cup. Aber ich weiß nicht, ob das des Rätsels Lösung ist.
Ja, es ist auch da, also die Diskussion, also es war ja bei euch bei den Hockey Marshals auch schon, das zieht sich schon ja immer durch. Das ist immer das gleiche Thema. Und man versteht halt tatsächlich nicht, auch wenn man sich die Namen anschaut, ich meine, es sind alles keine schlechten Spieler, auch Ryan Nugent-Hopkins mit 16 Punkten aus 16 Spielen. Ja, es sind halt die 3 Center, die da vorne halt in der Scorerliste stehen, aber das erwartet man halt auch dann nicht anders mit McDavid und Dreiseitel. Und es ist Jahr für Jahr, also ich meine, jetzt müssen wir mal schauen, ich meine, Platz 7, das sieht halt schon sehr heftig aus, aber der Trend, ja, es ist halt schon schwierig, ne?
Dann die Oilers haben das zweitbeste Powerplay mit 33%. wenn das halt auch nicht mehr so gut kommt, dann kommt, ne, es ist ja nicht so schwierig, schwierig.
Ja, da ist Dreiseitel natürlich wieder mit 6 Powerplay-Treffern direkt beteiligt, ne? McDavid 2.
Ja.
Also die Top-Leute, also vorne performen schon, ne? Aber es geht halt wie immer über das Team bei Edmonton. Klar, wie du schon gesagt hast, Finale erreicht zweimal, aber halt auch zweimal verloren und auch nicht unverdient.
Nee, definitiv. Ja, bleibt spannend. Es ist halt komisch, dass die Oilers immer so ein Thema sind. Aber ich glaube, das liegt zum einen daran, dass sie den besten Spieler der Welt haben.
Ja.
Das liegt zum Teil daran, dass sie den besten deutschen Spieler aller Zeiten haben und beide gleichzeitig spielen. Also es ist ja für uns schon ein sehr spannendes Thema.
Ja, definitiv.
Aber
muss man sagen.
Mir ist es ja auch, ne, wenn sie den Cup gewinnen, haben wir vorhin, ich weiß nicht, ob wir davor drüber gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, aber wir haben über kanadische Teams und Gewinnen gesprochen und das ist einfach auch schon seit 93 kein kanadisches Team mehr mit dem Cup nach Hause gegangen. Sollen sie machen, würde mich freuen. Aber es ist für mich irgendwie, ich weiß es nicht, jetzt hat McDavid halt diesen Team-Friendly-Deal unterschrieben, ja, weit unter dem, was er hätte kriegen können, hat aber auch halt nur für kurze Zeit unterschrieben und nicht über 8 Jahre oder sonst was.
Ja, klar.
Aber
hatten wir ja schon gesagt, das ist ein klares Signal auch ans Team.
Ja, also macht, seht zu, ich will hier den Cup gewinnen. Und ich habe auch gar nichts gegen den Menschen. Und Goalies sind sowieso Voodoo. Kann sein, dass Stuart Skinner jetzt einen Schalter umlegt und die Vezina Trophy holt. Kann alles sein. Da bin ich, hab keine Glaskugel. Aber Fakt ist, wenn es nicht klappt, dann kann McDavid sagen, ey, nee, wir haben uns das jetzt, wir waren 2 Jahre im Stanley Cup Finale. Und mit einem besseren
Goalie. Ich habe euch Kohle geschenkt. Es ist so.
Vielleicht hingekriegt. Ich weiß es nicht. Es ist ja auch zu einfach an einem Spieler.
Nein.
Ich will auch das gar nicht halt an den Goalies festmachen, aber Fakt ist, du hast meiner Meinung nach defensiv jetzt nicht die beste Struktur. Deine Top-Verteidiger sind nicht wirklich defensiv die Creme de la Creme, um es mal so zu sagen. Du hast ja zum Beispiel mit Ekholm hast du ja vor 2, 3 Jahren jemanden geholt, der eigentlich echt da hinten aufräumen kann. Aber ich weiß es nicht, aber wenn du beide Goalies unter 90% Fangquote hast, dann ist das definitiv ein Signal, dass sich da was ändern muss, weil es bedeutet ja im Umkehrschluss, dass jeder 10. Schuss Tor ist. Und in der NHL werden so im Durchschnitt 30 bis 40 Schüsse abgefeuert, mal mehr, mal weniger. Wenn du dann quasi eine Sicherheit hast, dass davon dann 3 drin sind, die musst du dann vorne auch erstmal machen.
Ja. Ja, das ist halt immer das Thema. Also jetzt wieder natürlich so ein alter Eishockeyspruch oder generell so ein Sportspruch. Meisterschaften gewinnst du halt hinten, nicht vorne.
Ja,
und das ist jetzt gar nicht auf den Goalie selber bezogen, sondern auf einfach der Verbund, der Defensivverbund, der halt bei Edmonton seit Jahren schon so. Ja, wie du schon sagst, ich komme mir da auch mal blöd vor, wenn ich sage, ja, nicht erfolgreich, 2-mal Stanley Cup-Finale, klar. Aber auch da, also man hat es ja gesehen und jetzt die Saison, also ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie es da mit Edmonton weitergeht. Wenn wir dann das nächste Mal im Dezember sprechen, was wir dann sagen über Edmonton.
Ja, ich hatte nach der Cup-Folge, hatte ich irgendwie im O-Ton sowas gesagt, wie wenn du 2-mal im Cup-Finale warst, dann ist die Chance ja nicht größer, dass du es noch ein 3. Mal schaffst, weil du warst 2-mal hintereinander da. Das ist ja schon
Ja, es ist eh schon schlecht. Sehr
unwahrscheinlich. Dass du dann ein 3. Mal reinkommst, wird ja dadurch nicht wahrscheinlicher.
Ja.
Also eines der beiden Finals hätten sie gewinnen müssen. Dann wäre alles Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so
wird der Druck
ja dann auch nicht größer. Ne? Und wenn man dann überlegt, das hatten wir gerade, wenn Byfield den Puck rauschippt und nicht da versucht, da rumzutänzeln, dann ist vielleicht in der ersten Runde Schluss. Man weiß es nicht.
Ja, und dann würden wir wahrscheinlich nochmal über einen ganz anderen, vielleicht Teamumbruch sprechen.
Ja.
Ja, Pacific. Spannend. Schließen wir ab. Gibt's noch was du sagen möchtest? Vancouver auf Platz 6, Calgary auf Platz 8 haben wir auch schon, also Calgary haben wir schon.
Arg schlecht gestartet. Da ist halt auch irgendwie kein Muster erkennbar, ne? Also da hast du hast halt mit Kadri, Huberdeau, die fallen mir jetzt spontan ein, halt eigentlich ja vorne dann so ein paar Aushängeschilder, sage ich jetzt mal. Aber ja, einen starken jungen Goalie, aber im Endeffekt nichts Halbes, nichts Ganzes. Und die sind echt schlecht gestartet. Playoffs relativ weit weg gefühlt.
Ja.
Letztes Jahr auch nicht erreicht. Und ich weiß nicht, tut mir zum Beispiel für Kadri gut. Der hat, wir kennen ihn beide ganz gut. In Toronto lange gespielt, in Colorado lange gespielt. Für ihn tut es mir ein bisschen leid.
Der ist so dein Weh irgendwie, ne?
Ja, ist damals nach dem Cup-Gewinn hieß es halt, er hat, glaube ich, gespielt für 4 Millionen im Jahr, als er aus Toronto kam. Oder 4,5, ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Sowas in der Richtung, ja.
Wollte man ihn halt behalten als zweite Reihe Center. Er hat gesagt, er hat ein Career-Year, er hat irgendwas mit, ich glaube, 87 Punkte oder so. Er hat den großen Vertrag unterschrieben in Calgary. Ich habe damals schon gedacht, na, ob das Richtige ist. Meiner Meinung nach war es nicht das Richtige. Er, weiß ich nicht, wer, habe ich letztens tatsächlich irgendwo mal einen Tweet rausgehauen. Das ist eine so der Fragen, die ich mir stelle, ob er das nochmal so machen würde. Ich glaube fast nicht, aber hinterher ist man immer schlauer. Tut mir ein bisschen leid für ihn, aber so ist es.
Ja.
Und ansonsten, ja, glaube ich, haben wir jetzt wirklich viel, viel, viel über alles geredet.
Ja, ich sehe schon, wir haben uns wirklich sehr verquatscht, aber das ist auch vollkommen in Ordnung. Zu dem Thema, dass nicht so viel passiert ist in der NHL, haben wir jetzt über 1,5 Stunden gequatscht. Also insofern, vielleicht müssen wir doch da zumindest, also klar, die Storys haben wir schon gesagt, da ist jetzt nicht so viel passiert, aber in der Liga, also die Überraschungen, die überwiegen, sage ich jetzt mal. Ich bin schon sehr gespannt, wenn wir dann im Dezember wieder draufblicken, was wir dann sagen, wie sich es dann wieder gemischt hat oder ob es vielleicht auch so geblieben ist.
Vielleicht so geblieben. Vielleicht waren sich die Favoriten durchgesetzt. Ja, mal schauen. Ich bin gespannt.
Ja, waren interessante über 1,5 Stunden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für die Zeit und nächstes Mal hoffentlich wieder mit Marco auch zusammen. Da dauert es dann noch länger.
Ja, definitiv. Nee, da freue ich mich drauf, dass er, wenn er dann wieder da ist. Und dann haben wir den berühmten Christmas Thanksgiving hinter uns. Und, American Christmas Thanksgiving jetzt.
Ja, Thanksgiving.
Jetzt erzähle ich schon Quatsch. American Thanksgiving hinter uns. Und dann schauen wir mal, wie die Tabelle dann aussieht. Und dann können wir mal so erste Prognosen abgeben.
Genau, die Global Series stehen ja jetzt auch die Tage an in Stockholm. Nashville gegen.
Die findet was statt. Denn? Also die, tatsächlich.
Ja, die finden statt tatsächlich gegen Pittsburgh natürlich. Aber es sind tatsächlich, ich glaube, zwei. Ja, ja.
Es ist so unglaublich schlecht im Vermarkten, diese Liga. Es ist der Wahnsinn. Ich wusste nicht, dass Spiele stattfinden.
Ja, es ist tatsächlich also wieder in Stockholm, wie vor 2 Jahren auch. Da waren es allerdings, glaube ich, 4 Teams. Toronto war ja unter anderem dabei, da war ich ja
Toronto,
vor Ort.
Toronto, Detroit und noch irgendjemand, ja.
Minnesota war es, meine ich, ja. Und dieses Jahr sind es, wie gesagt, Pittsburgh und Nashville, die dort spielen. Aber deswegen bin ich auch hier, weil beide Teams, also Crosby mal live zu sehen, wäre natürlich eine coole Sache. Aber es sind jetzt dann in Anführungsstrichen jetzt nur die 2 Teams. Und
verrückt. Habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Hast du gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, nächstes Wochenende ist es soweit.
Ja, guck an. Ja, NHL tut alles daran, den Sport groß zu machen. Die Vermarktung von einzelnen Events in der NHL ist leider katastrophal. Das ist aber
14. bis 16. sind sie da. Genau.
Ja, jetzt am Wochenende.
Jetzt am Wochenende, ja.
Stark. Danke für den Tipp.
Ja gut, wenn das eigene Team vielleicht nicht direkt involviert ist. Ich meine, ich habe es damals halt erfahren
mit Toronto. Aber, genau. Dann wäre ich jetzt auch da. Aber dass ich es nicht mal weiß, ist halt verrückt.
Ja, ist auch gut, dass wir heute gesprochen haben.
Ja, guck an.
Ja, vielleicht sprechen wir dann da auch entsprechend in der nächsten Episode darüber. Ralf, danke dir für deine Zeit. Und
danke, danke.
Wenn ihr da draußen Fragen habt, auch zur Global Series, können wir gerne dann in der nächsten Episode beantworten. Liken und teilen nicht vergessen, schaut vorbei auf Instagram. Ralf, danke dir und Bis denn, bis nächste Woche.
Bis dahin, danke.